Gut. Ja. Mauerfall. Das kennen wir ja. Mauerfall 1989. Eine ganz besondere Stunde für die beiden deutschen Staaten. Jetzt ein deutscher Staat. Der Mauerfall von Jericho ist noch einmal ganz anderer Kategorie. Ihr habt den Text schon gehört. Jericho war das Tor ins kanaanitische Land. Das war das erste Bollwerk, vor dem Israel stand, nachdem ihnen Gott Kanaan verheißen hatte. Die erste Stadt in Kanaan. Und dann mit einer Mauer umgeben, einer Doppelmauer, die zur damaligen Zeit als uneinnehmbar galt. Und da hatte Gott aber einen Plan. Gott hatte eine Strategie. Und er hatte sein Volk zusammengerufen und sie in eine bestimmte Aufstellung gebracht. Beziehungsweise er hat ihnen diese Aufstellung befohlen. Und wenn man den Text so durchliest, dann komme ich zumindest zu folgender Aufstellung, die ihr da seht. Am Anfang die Soldaten mit ihren Waffen. Dahinter die sieben Priester, die jeweils ein Schofarhorn blasen sollten. Insgesamt also sieben Schofarhörner. Ein Schofarhorn wird auch Widderhorn genannt, beziehungsweise im Text das Horn des Halljahres. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das ist kein Horn, mit dem man eine Melodie spielt. Es ist ein Horn, das einen eindringlichen Ton ausstößt. Also sieben Priester, jeder hatte ein Schofarhorn, in das er blasen sollte. Hinter den sieben Priestern kam die Bundeslade, eine Repräsentation der Gegenwart Gottes. Wahrscheinlich von Priestern getragen. Ich glaube, der Text sagt es nicht, aber wahrscheinlich von Priestern getragen, wurde immer von Priestern getragen. Und dahinter dann die Nachhut, das Volk. Das war die Aufstellung der Prozession des Marsches, den Gott Israel um die Mauer Jerichos herum verordnete. Und er hat ihnen folgende Handlungsanweisungen gegeben. Tag 1 bis 6, da sollten sie mit dem ganzen Zug, den ich eben beschrieben habe, jeweils einmal um die Mauer herumlaufen, das heißt um die Stadt herumlaufen, die Stadt umrunden, einmal Tag 1 bis 6. Dabei sollten sie beständig in die Schofarhörner stoßen. Ja? Auch eine Art von Posaune, ja. Schofarhörner stoßen. Dann aber am siebten Tag, da sollten sie siebenmal um Jericho herumlaufen. Ich habe mir sagen lassen, das dauert etwa 35 Minuten, ein Herumlaufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich so gelesen. Siebenmal herumlaufen und beim siebten Mal sollte das Volk ein Kriegsgeschrei machen. Das war die Strategie Gottes für die Einnahme Jerichos, beziehungsweise für den Fall der Mauer Jerichos. Da würde man jetzt sagen, nach einer militärischen Strategie klingt das nicht. Nach gesundem Menschenverstand auch nicht. Aber Gott hat es so gesagt. Jericho musste erobert werden. Jericho musste erobert werden. Jetzt fragt man sich, wie ist denn diese Mauer dann nach den 7 Tagen eingestürzt? Oder hat es das überhaupt gegeben? Es gibt eine Schar von Wissenschaftlern, Archäologen, die sagt, Zu der Zeit, als Israel Kanaan in Besitz nahm, da gab es gar kein Jericho. Es gab auch keine Mauern, die hätten einstürzen können. Das war Konsens. Und ihr merkt, ich sage wahr. Wenn man, und da bin ich jetzt kein Experte, da müsst ihr Experten fragen, das habe ich mir angelesen, wenn man die archäologischen Belege betrachtet, genauer betrachtet, dann spiegeln sie genau das wider, was uns in Josua 6 beschrieben steht, beziehungsweise sie bestätigen die Berichte aus Josua 6. Sie bestätigen, ja, es gab Jericho, ja, da war eine Mauer, ja, die ist eingestürzt und da hat es einen Brand gegeben. Wir sprechen hier von einem historischen Geschehen. Manche Wissenschaftler haben sich bemüht, Erdbeben heranzuziehen. Ein Erdbeben heranzuziehen für die Erklärung, warum die Mauer eingestürzt ist. Das Erdbeben hätte dann einen Brand ausgelöst. Nun, geologisch, da bin ich dann schon wieder eher Fachmann, geologisch ist das durchaus wahrscheinlich, denn Jericho liegt in einem geologisch aktiven Bereich. Aber der Text, die Bibel, spricht nicht von einem Erdbeben. Sollte man das erwarten, dass die Bibel davon spricht? Ja, in vielen Stellen des Alten Testaments, des Neuen Testaments und der Offenbarung insbesondere. Da benutzt Gott Erdbeben, er lässt sie kommen, er lässt einen Schrecken über das Volk kommen durch Erdbeben. Zum Beispiel 1. Samuel 14, 15, wenn ihr das gerne mal nachlesen wolltet. Aber der Text erwähnt hier gar nichts von Erdbeben. Es lässt sich auch geologisch nicht belegen. Was können wir denn daraus schließen? Gott hat hier gewirkt. Mein Glaube ist es, dass dies ein übernatürliches Geschehen war. Gott hat den Israeliten einen Marschbefehl gegeben, sozusagen eine Handlungsanweisung. Und dann hat Gott durch sein Wirken und seine Stärke und seine Macht, der souveräne Gott, die Mauern wie durch ein Wunder einstürzen lassen. So war das. So war das wahrscheinlich. Nach meinem Glauben ganz sicher. Aber das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, die Mauern sind eingefallen. Die Mauern sind eingestürzt. Gott hat dafür gesorgt. Wie auch immer. So, jetzt haben wir gesagt, dieses Geschehen in und um Jericho ist ein historisches Geschehen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Seite der Medaille. Es ist nicht nur ein historisches Geschehen, sondern es ist ein in höchstem Maße zeichenhaftes Geschehen. Ich sage nicht gerne symbolisches Geschehen, weil Symbol ist mir zu oberflächlich. Es ist ein tief geistliches, zeichenhaftes Geschehen, von dem hier berichtet wird. Es zeigt uns, wie Mauern fallen. Im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne. Mauern, die uns daran hindern, feindliches Terrain, Jericho steht für feindliches Terrain, für den Feind schlechthin. Mauern, die uns daran hindern, feindliches Terrain in Besitz zu nehmen. Epheser 6, weiß nicht, ob ihr das mithört. Epheser 6, wer sind unsere Feinde? Hauptsächlich die Mächte, Gewalten und Herrschaften der unsichtbaren Welt. Der Teufel, seine ganzen Heerscharen und Mitarbeiter und was auch immer für Kräfte. Die Mauern, geistliche Mauern, hindern uns daran, feindliches Terrain zu erobern. Sie verstellen den Blick. Und wenn sie uns daran hindern, feindliches Terrain zu erobern, dann hindern sie uns daran, Gott näher zu kommen. Gottes Segnungen zu erfahren. Seine Heilssegnungen zu erfahren, ihn besser kennenzulernen, ihm näher zu werden, die Beziehung zu ihm zu vertiefen und zu Christus zu vertiefen und zum Evangelium zu vertiefen und zur Heiligung zu vertiefen. Das sind Mauern. Mauern in unserem Leben, die uns an so Sachen, an so Heilsgeschehen hindern. Was sind denn solche Mauern in unserem Leben? Das kann alles Mögliche sein. Das können innere Mauern sein. Innere, ja? Wie bei den Jüngern. Zweifel, Ängste. Die waren im Boot mit Jesus und hatten Heidenangst, dass sie untergehen würden. Und Jesus ihnen später gesagt, nachdem er den Sturm gestillt hatte, was seid ihr so kleingläubig? Habt ihr noch keinen Glauben? Mauern in uns. Zweifel, Ängste, vielleicht auch Niedergeschlagenheit. Mauern zwischen uns und Gott. Mauern zwischen Menschen. Können Mauern sein zwischen Menschen, wenn man unversöhnlich ist. Wenn man verbittert ist. Man kann auch gegen Gott verbittert sein. Ja? Ist auch eine Mauer hier im Herzen. Wenn man verbittert ist gegen jemanden oder gegen etwas. Wenn man mangelnde Empathie, mangelnde Sympathie, mangelnde Liebe hat für eine Person, die vielleicht Denk- und Mentalitätsunterschiede aufweist zu mir, zu dir. Mauern zwischen Menschen hindern uns, dass geistliche Mauern fallen. Mauern durch äußere Umstände sind auch Mauern. Besondere Beschwernisse, Hindernisse, Krankheiten, Schicksalsschläge, Arbeitslosigkeit, Krisen, alles Mauern, die uns daran hindern können, zu Gott zu kommen, ihn kennenzulernen, die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich könnte jetzt hier eine Stunde lang über Mauern sprechen. Ich möchte euch für die Predigt um etwas bitten, für die noch verbleibende Predigt um etwas bitten. Ladet mal in euren Sinn, in euren Kopf eine Mauer hoch, eine geistliche Mauer, die für euch im Moment akut ist, die euch betrifft, die euch beschäftigt. Ladet sie hoch in den Sinn. Was ist für dich eine akute Mauer? Und nimm sie bitte mit durch den Rest der Predigt. Nimm sie bitte mit. Okay, du hast keine Mauer? Dir fällt keine ein? Ich gratuliere dir. Vier Punkte, die wir aus dem Text nehmen, aus dem Geschehen um Jericho herum, die uns zeigen, wie Mauern fallen. Erstens, Gott spricht und gibt Handlungsanweisungen. Zweitens, wir gehorchen. Drittens, wir bleiben geduldig. Und viertens, Gott ist gegenwärtig. Erstens, Gott spricht. Und der Herr sprach zu Josua. Toll, oder? Gott spricht mit Josua. Der Josua war so ein Mittelsmann. Ne? Der Josua sprach dann mit den Israeliten. Gott sprach mit Josua. Er macht sich hörbar, Gott. Hat er das bei dir getan? Hat er zu dir gesprochen? Wenn nicht, wärst du heute nicht hier. Er hat zu dir geredet, wie auch immer. Wie auch immer. Gott kann auf vielfältige Weise reden. vielfältige Weise sprechen. Er verschafft sich Gehör. Wenn er sich in deinem Leben kein Gehör verschafft hätte, dann wüsstest du nichts vom Evangelium, dann wüsstest du nichts von der Gnade, dann wüsstest du nichts von der Vergebung, dann wüsstest du nichts von der Herrlichkeit, nichts vom ewigen Leben. Vielleicht hättest du davon gehört, aber du würdest es nicht verstehen. Gott muss mit dir reden. Durch sein Wort, ich sagte eben auf verschiedenste Weise, zu uns in der Regel, durch sein Wort, durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, der uns die Bibel aufschließt. Hört auf sein Wort. Das ist der Startschuss für den Fall von Mauern. Das ist der Startschuss. Hört. Er spricht. Er redet. Und direkt ein Beispiel steht hier auch in dem Vers 3. Da spricht er zu Josua: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das ist eine, ja, wie soll man sagen, ist eine prophetische Zeitform, würde ich mal sagen. Das ist sozusagen beschlossene Sache. Nicht ich werde Jericho in deine Hand geben, sondern ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das ist so. Und deshalb könnt ihr jetzt fröhlich sein. Deshalb könnt ihr fröhlich euren Weg um die Mauer herum machen. Ich habe dir Jericho gegeben. Wunderbar. Die Schofarhörner haben ja schon eine Bedeutung. Ich sagte eben, das wird auch das Horn des Halljahres genannt. Im Halljahr, das war das 50. Jahr, in dem Sklaven freigelassen wurden und Besitz wieder an die ursprünglichen Eigentümer zurückfiel, da wurden Schofarhörner geblasen. Das Schofarhorn hat in der Bibel mannigfaltige Funktionen. Aber hier, in diesem Kontext, ist es ein Jubelhorn. Es ist ein Freudenhorn. Es wurde zu freudigen Anlässen, es ertönte bei freudigen Anlässen, es ertönte bei Feiern, bei Jubelfeiern. Die bliesen in die Schofarhörner. Das heißt, die freuten sich schon auf das, was Gott tun würde, obwohl noch nichts passiert war. Da war kein Krümelchen von der Mauer eingestürzt. Da war nichts geschehen, aber sie freuten sich schon, sie jubelten schon. Ja, Gott hat uns Jericho in unsere Hand gegeben. Das ist passiert, das ist geschehen. Hat dir Gott was in die Hand gegeben? Massenhaft. Vor allen Dingen hat er Jesus etwas in die Hand gegeben. Josua war so ein Mittelsmann. Jesus ist unser Mittler. Er hat Jesus den Tod und den Teufel in die Hand gegeben. Jericho, den Feind, hat er Jesus in die Hand gegeben. Tod und Teufel hat Jesus besiegt. Sieg am Kreuz. Sieg durch Auferstehung. Und wer Jesus gehört und wer ihm vertraut, der hat diesen Sieg. Dem ist dieser Sieg auch sozusagen in die Hand gegeben. Und wenn wir wissen, nach diesem Leben, da fällt nicht der Vorhang, sondern da gehen wir durch den Vorhang. Da erleben wir Gottes Herrlichkeit, da haben wir ewiges Leben, da ist der Tod nicht mehr, da ist die Sünde nicht mehr. Dann müssen wir die Schofarhörner blasen, liebe Freunde. Dann müssen wir da kräftig reinpusten, weil wir darüber jubeln. Und wenn wir darüber jubeln, dann fallen Mauern. Dann fallen deine Mauern. Ja. So. Zweiter Punkt. Ja. Die Israeliten machen einfach alles so, wie Gott es gesagt hat. Ne? Haben sie nicht immer gemacht, oder? Nicht immer. Aber hier. Hier haben sie es genau so gemacht. Man liest nichts davon, dass sie gesagt haben, was für eine komische Idee. Wir haben doch Waffeln und Ramböcke und Kriegsmaschinen und schweres Gerät oder was auch immer. Die Mauer, zack, die räumen wir weg. Sie haben es einfach so gemacht. Sie haben noch nicht mal die Waffen gebraucht, zumindest nicht für den Fall der Mauer. Sie haben es einfach so gemacht, wie Gott es gesagt hat. Und manchmal, aus unserer Sicht, ist das ganz sonderbar, oder? Es ist ganz eigentümlich. Ich sage euch was, Jesus hat uns so viele sonderbare Handlungsanweisungen gegeben, wo wir denken, das ist aber nicht gesunder Menschenverstand. So viel sonderbare Handlungsanweisungen. Gib euch ein Beispiel. Viele sonderbare Handlungsanweisungen lesen wir in der Bergpredigt. Und da steht zum Beispiel, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann biet ihm auch die andere dar. Wow. Was denn? Gott, was soll das? Ich muss mich doch wehren. Ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Ich will doch kein Opfer sein. Nun, Jesus hat nicht gesagt mit diesem Wort, du sollst keinen Widerstand leisten. Er hat nicht gesagt, du sollst passiv sein und warten. Er hat gesagt, du sollst die andere Wange hinhalten. Was bedeutet das denn? Was meint er denn damit? Durchbreche die Spirale der Gewalt. Zahle nicht mit gleicher Münze heim. Mach es nicht Auge für Auge, Zahn für Zahn. Zahle nicht mit gleicher Münze heim. Durchbrich die Provokation. Wenn du provoziert wirst, angegriffen wirst, wie reagierst du? Stoppst du die Provokation? Deeskalierst du? Damit der Schneeball, die Lawine nicht ins Rollen kommt? Damit das Fahrzeug der Gewalt nicht Tempo aufnimmt? Das ist das, was Gott uns hier sagt. Stopp. Ein eigenartiger Befehl für manche, aber es ist ein Befehl der Weisheit Gottes. So fallen Mauern. So fallen Mauern. Wenn man Gott gehorcht, wenn man das tut, Mauern zwischen Menschen. Das war nur ein Beispiel für diejenigen, die das ganz sonderbar finden, was hier Gott gesagt hat. Ja, es ist oft sonderbar, aber die Israeliten gehorchten. Warum haben sie gehorcht? Warum? So schön, dass uns das Neue Testament verrät, warum? Wir lesen es im Hebräer 11,30. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben. Durch Glauben. Die Israeliten haben Gott vertraut. Sie haben ihm geglaubt. Sie haben das für möglich gehalten. Sie haben mit ihm gerechnet. Sie haben gedacht, Gott hat das gesagt. So machen wir es. Wir vertrauen ihm. Und das ist Glaubensgehorsam. Hier steht es. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Es war Glauben. kommt der Gehorsam? Woher kommt denn Gehorsam? Das war kein Kadavergehorsam. Das war kein blinder Gehorsam. Nein, dieser Gehorsam hatte eine Wurzel. Er hatte eine Wurzel im Herzen. Der Gehorsam hat eine Wurzel in einem erneuerten, in einem neuen Herzen, das entstanden ist durch Glaube und Heiligen Geist. Wir lesen im Römer 6, 17, Gott aber sei Dank, dass ihr von Herzen gehorsam geworden seid. Gott aber sei Dank, dass ihr von Herzen gehorsam geworden seid. Das erneuerte Herz treibt uns zum Gehorsam. Es pusht uns zum Gehorsam. Es bringt uns zum Gehorsam. Gott, Jesus, der Heilige Geist, der dort wohnt, er treibt uns an. Er macht uns gehorsam. Das nennt man Glaubensgehorsam. Und das ist hier erfolgt. Und durch Glaubensgehorsam fallen Mauern. Durch Glaubensgehorsam fallen Mauern. Deine Mauern, Mauern zwischen Menschen, innere Mauern, äußere Mauern, Glaubensgehorsam. Aus einem Glauben, der aus dem Herzen kommt. Mit dem ich mich identifiziere, der mein Ich ist. Ja, nicht mein altes, mein neues. Dritter Punkt. Geduldig bleiben. Ja, sie liefen einen Tag um die Mauer, zwei Tage um die Mauer. Man hat ja theologisch, Klammer auf, kleiner Exkurs, man hat ja theologisch, ja, wie soll ich sagen, spekuliert. Das könnte ja eine Taktik von Gott gewesen sein, ja. Wir machen denen mal richtig Angst. Wir laufen um die Mauer und die Schofahörner tönen und dann nachher erheben wir ein Kriegsgeschrei. Wow, da müsst ihr Angst kriegen. Ich meine, die hatten doch schon massiv Angst. Oder war das vielleicht eine andere Taktik? Er lässt sie einmal um die Mauer laufen und die Leute in Jericho merken, es passiert ja nichts. Und dann lässt er sie nochmal um die Mauer laufen und die Leute denken, oh, passiert immer noch nichts. Beim dritten Mal und beim vierten Mal passiert immer noch nichts. Naja, da werden sie nachlässig oder denken nicht mehr dran. Alles Spekulation. Ja, mag sein, mag auch nicht sein. Aber eins wird hier deutlich. Die Israeliten sagen nicht nach dem dritten Mal oder nach dem vierten Mal, wo sie rumgelaufen sind, hey, die Mauer steht ja noch. Da ist ja kein Krümelchen rausgefallen, kein Stein rausgefallen. Die Mauer steht trotzig, unversehrt, als Widerstand, als Bauwerk da, unverändert. Es passiert nichts. Hätten sie ja sagen können, was laufen wir denn hier rum? Wie ist das mit unserem Gebet? Wenn sich nichts tut, wenn alles so bleibt, wie es ist, scheinbar, wenn Gott nicht reagiert, wenn er gar nichts tut, wenn alles unverändert bleibt und wir beten einen Tag, zwei Tage, drei Tage, ihr könnt die sechs Tage nehmen für eine lange Phase, vielleicht für Jahre, für Jahrzehnte, vielleicht für einen Zeitraum, der sogar über euer Leben hinausgeht. Wir beten und beten und es passiert nichts. Was lehrt uns dieser Text? Was lehrt uns Gott? Bleib dran. Nachdem du dreimal rummarschiert bist, geh noch ein viertes Mal. Nachdem du viermal rummarschiert bist, geh noch ein fünftes Mal, geh noch ein sechstes Mal und geh noch ein siebtes Mal. bleib beharrlich. Interessant ist die Zahl 7 hier. 7 Priester, 7 Schofahörner. An 7 Tagen sollten sie die Stadt umrunden. Am 7. Tag 7-mal und beim 7. Mal dann das Kriegsgeschrei. Die Zahl 7 deutet in der Bibel, hat eine zeichenhafte Bedeutung. Es ist die Zahl der Fülle. Es ist die Zahl der Vollendung. Es ist die Zahl der Vollständigkeit. Bleib geduldig, bis Gott sein Ziel erreicht hat, bis alles vollendet ist, bis er mit dir am Ziel ist, bis die Fülle der Dinge erreicht ist. Bleib beständig. Jakobus 1,4. Da lesen wir, das war der falsche Vers. Jakobus 1,4. Das standhafte Ausharren. Das einmal laufen, zweimal laufen, dreimal laufen, viermal laufen und so weiter. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Euer Ausharren soll vollkommen sein. Wartet, bleibt geduldig, bleibt beharrlich, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt, so geht der Vers weiter. Bitte, bleibt am Gebet, auch wenn die Mauer sich nicht bewegt, um keinen Millimeter. Bleibt im Gebet, sie wird einstürzen. Letztens, Gott ist gegenwärtig, wir haben dieses Lied gesungen. Wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen vergeblich die daran bauen. Wenn Gott nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Ihr kennt den Psalm 127. Wenn Gott die Mauer nicht zu Fall bringt, dann ist alle Anstrengung vergebens. Er muss dabei sein. Er muss da sein. Er muss wirken in seiner Macht. Habt ihr überlegt, warum die Bundeslade da mitgeführt wurde? Die musste dabei sein. Die Bundeslade hinter den Soldaten her, hinter den Priestern her, die in die Schofahörner bliesen, da wurde die Bundeslade mitgeführt in der ganzen Prozession. An allen 7 Tagen musste die Bundeslade dabei sein. Die Bundeslade eine Repräsentation der Gegenwart und der Größe, der Anwesenheit Gottes. Gott muss dabei sein. Sonst fallen deine Mauern nicht. Er muss sie zum Einsturz bringen. Er muss sie kullern lassen. Bleib bei Gott. Er muss dabei sein. Jesus hat das gesagt beim Missionsbefehl, wie wir ihn nennen. Er hat es klar gemacht, dass das wichtig ist, dass er dabei ist. Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Übrigens, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist Glaubensgehorsam. Wer das tut, lebt im Glaubensgehorsam. Ja? Und siehe, ich bin bei euch, mit euch, alle Tage bis an der Weltende. Würde das fehlen, dann wäre keine einzige Evangelisation in irgendeiner Weise erfolgreich. Keine einzige. Die Bundeslade muss mit. Sie muss mit. Die Bundeslade muss mitgeführt werden. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Da wissen wir auch, wie Gott bei uns bleibt, in uns bleibt, mit uns bleibt. Wer Jesus als Gottes Sohn bekennt. Wer sagt, Jesus ist der Christus. Jesus ist gekommen, für meine Sünden zu bezahlen. Er ist es. Wenn ich an ihn glaube, dann habe ich ewiges Leben. Er ist der Erlöser, er ist der Herr, er ist der Erneuerer. Wer Jesus bekennt als Sohn Gottes, in dem bleibt Gott und er in ihm. Und dann heißt es, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist wieder der Glaubensgehorsam, der aus diesem erneuerten Herzen kommt. Ein erneuertes Herz folgt dem Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn. Wenn ich das glaube, wird mein Herz erneuert und aus dem erneuerten Herzen fließt der Glaubensgehorsam. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott an ihm. Und jetzt kommt ein Erkennungszeichen, woran ich denn erkenne, dass Gott in mir bleibt und ich in ihm. Woran erkenne ich das denn? Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Sagt dir der Geist Gottes, dass du in ihm bleibst? Scheint ein bisschen abstrakt, ich kann das vielleicht mal ein bisschen konkretisieren. Als ich zum Glauben kam, 1976, ja, das ist schon was her, 1976, ich wusste nicht viel von Gott und von der Bibel, aber ich war gläubig. Ich liebte Jesus, ich vertraute ihm, ich hatte die Bibel noch kaum gelesen. Dann habe ich mehr und mehr gelernt, als ich dann die Bibel las und dann nach einer stillen Zeit an einem Morgen, da war es, als merkte ich ganz plötzlich, du bist ein neuer Mensch. Du bist ja gar nicht mehr der alte Werner. Du denkst ja gar nicht mehr wie damals. Du hast ja ganz neue Weltanschauung. Du hast eine ganz neue Ethik. Dein Leben ist ganz neu geworden. Neue Menschen sind hineingekommen. Vor allen Dingen Jesus ist hineingekommen. Du bist ja ein ganz anderer geworden. Du lebst ja unter ganz anderen Voraussetzungen. Du lebst ja mit einer ganz anderen Hoffnung. Und da wusste ich, Gott hat mir seinen Geist gegeben. Und daran konnte ich erkennen, er bleibt in mir und ich in ihm. Das ist Evangelium. Wollt ihr, dass eure Mauern fallen? Dann hört, was Gott sagt, dann tut aus Glaubensgehorsam, was er euch gesagt hat und prüft, wohnt er in meinem Herzen? Bin ich gehorsam aus Glauben? Kommt mein Gehorsam aus dem Herzen? Wenn nicht, gehe zu Jesus, bitte ihn. Bete zu ihm, frag ihn. Drittens, bleib geduldig. Bleib geduldig, wenn deine Mauern nicht fallen. Gott kommt zum Ziel. Und viertens, ein Zuspruch. Gott ist gegenwärtig. Er ist dabei, wenn deine Mauern fallen und er selbst höchstpersönlich lässt sie einstürzen. Amen. Haben wir noch Gebetsgemeinschaft? Haben wir noch Gebetsgemeinschaft von Andreas? Ja, danke. Mach's aus. Ja, lass uns zusammen beten, bitte kurz und